Ja, ich bin Luisa. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und da kennt man ja so die ganzen biblischen Geschichten von Anfang an und man kennt sie in- und auswendig. Und so als Kind habe ich immer gedacht, ich verstehe das nicht. Die Jünger Jesu, als Jesus gekreuzigt ist, hatten die Angst, die haben sich versteckt. Das konnte ich nicht verstehen, weil Jesus hat ihnen gesagt, er wird auferstehen. Ich meine, es war Jesus. Oder Zacharias, da kommt ein Engel und sagt ihm, deine Frau wird einen Sohn bekommen, Johannes, und er glaubt ihm nicht. Ne? Also ich meine, da steht ein Engel vor ihm, ich würde tot umfallen. Und ich konnte es halt nicht verstehen. Oder ja, Abraham und Sarah, da sagt Gott, ihr werdet einen Sohn bekommen und Sarah lacht. Das war für mich als Kind unvorstellbar. Okay, heute weiß ich, sie hatte ihre Wechseljahre schon hinter sich und in irgendeiner alten Bibelübersetzung heißt es, dass Sarah sagt, sollte ich denn noch der Liebe frönen? Also wahrscheinlich war da nicht mehr so viel im Bett los. Und auf alle Fälle verspricht Gott aber ihnen halt ein Kind. Ne? Und ja, inzwischen bin ich 36 und ein paar Dinge haben sich verändert. Ich weiß, es gibt eine Verheißung und es gibt eine Erfüllung und es gibt dazwischen einen Tag. Und dieser Tag, der kann halt kurz sein oder der kann sehr lang sein. Bei Sarah waren es, glaube ich, 36, 37 Jahre von der ersten Verheißung, bis dass Isaac geboren ist. Und dann gibt es da so in dieser Zwischenzeit, gibt es da so eine Stimme, wir kennen sie schon von den ersten Seiten der Bibel, diese Stimme sagt, sollte Gott etwa gesagt haben. Und ja, so war das bei mir, dass ich genau wie Sarah auch an einen Punkt kam, wo ich irgendwie nur noch müde lächeln konnte. Ich möchte euch ein bisschen in mein Leben hineinnehmen und ich muss ausholen, also ich hoffe, ich mache das kurz, die Vorgeschichte. Ich habe 2001 geheiratet, ja, ich muss inzwischen auch rechnen, also es sind 16 Jahre. Und ich habe sehr jung geheiratet, also mit 20, irgendwie gleich nach dem Abi. Und ja, man hat ja irgendwie so viele Vorstellungen, was man so als junger Mensch denkt, man ja, da steht einem die Welt offen, aber nachdem ich dann so früh geheiratet habe, war mir irgendwie klar, ich werde jetzt halt Mutter und Ehefrau und Hausfrau und irgendwie so mein Weg ein bisschen vorgezeichnet. Aber so ein großer Traum von mir war eben immer auch Musik zu studieren. Und so sind wir, also nach der Hochzeit sind wir dann hierher nach Würzburg gezogen und ich habe dann hier an der Musikhochschule angefangen Musik zu studieren auf Lehramt und habe dann als zweites Fach noch evangelische Theologie studiert. Und für mich war das halt so, naja, ich werde eigentlich jetzt Ehemutter und Ehefrau und ich kann ja auch Klavierunterricht geben, das habe ich eh schon immer gemacht, irgendwie seit meinem 18. Lebensjahr. Und ich studiere halt jetzt ein bisschen, bis wir Kinder kriegen, also so ein paar Jahre. Drei Jahre oder so war so ungefähr meine Vorstellung. Und dann kriegen wir Kinder und dann kann ich das abbrechen und ja, wozu soll ich das denn zu Ende machen, wenn ich's, also wenn ich dann nachher quasi eh zu Hause sitze, ne? Naja, und so habe ich dann halt so ein bisschen vor mich hin studiert und irgendwann habe ich so zu meinem Mann gesagt, ja, wie schaut es denn aus, wollen wir Kinder? Und er so, ja, wie, du studierst doch noch. Und ich so, ja, aber das ist ja mehr so eine Zwischenbeschäftigung. Und der ist erstmal so aus allen Wolken gefallen, weil er ist schon davon ausgegangen, dass ich das fertig machen will. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich nicht wusste, dass er das nicht wusste. Dass das für mich halt eigentlich so ein Lückenfüller ist. Naja, auf alle Fälle hat er gemeint, ja, wenn wir mal Kinder haben, wir wollen ihnen ja auch irgendwie beibringen, dass die Dinge zu Ende führen, die sie angefangen haben. Und da müssen wir ja irgendwie eine gewisse Vorbildfunktion haben. Ja, sehr witzig. Und fand ich damals nicht so. Aber naja, auf alle Fälle hat er gesagt, nicht, dass du es irgendwann bereust, dass du es nicht zu Ende gemacht hast. Ne? Heute bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass er da so stur geblieben ist. Aber damals musste ich halt meinen Plan ändern. Also habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir das anders. Ich studiere zu Ende, mache meine letzte Prüfung und gehe anschließend in den Kreissaal. Ja, und je näher das Examen rückte, umso mehr hat man einfach gemerkt, ja, die Prüfungsvorbereitungen sind irgendwie ein ungünstiger Zeitpunkt für so eine, in meiner Fantasie, romantische Schwangerschaft. Also habe ich gedacht, naja, jetzt muss ich erstmal zu Ende studieren. Jetzt mache ich erstmal das ganze erste Staatsexamen fertig. Und ja, was mache ich dann? Und das Lustige ist ja, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, die kann ich heute echt nur anreißen. Wahrscheinlich tun sich euch viele Fragen auf, warum ich das studiert habe, aber ich habe auf Lehramt studiert. Ich habe auf Realschullehramt studiert Und ich wollte niemals in die Schule. Also ich wollte wirklich niemals in die Schule. Das war eigentlich das Letzte, was ich wollte. Und ich habe mir immer so gedacht, irgendwie komisch, dass du das studierst. Aber für mich war einfach wichtig, dass ich Musik studiere, dass ich mein Klavierstudium da habe. Und das war halt für mich wichtig. Ja, und jetzt habe ich halt gedacht, ja, was mache ich denn? Jetzt habe ich mein erstes Staatsexamen fertig. Und normalerweise meldet man sich ja dann für das zweite Staatsexamen an. Also für das Referendariat an der Realschule, was ich ja gar nicht wollte. Die Alternative wäre irgendwie ein Klavieraufbaustudium, aber dann müsste ich wieder eine Aufnahmeprüfung machen. Also es wäre irgendwie wieder so viel Aufwand dafür, dass man nachher sagt, ich bin Mutter und bleibe zu Hause, lohnt sich irgendwie der Aufwand nicht, war so mein Gedanke. Naja, also habe ich mir Folgendes gedacht, ich bin irgendwie im Juni fertig, im September geht das Referendariat los, ich melde mich dafür an, werde aber in der Zwischenzeit schwanger und, und brauche es dann nicht mehr anzufangen. Habe das dann auch so gemacht. Für uns war das so, das Referendariat hat 2 Jahre Wochenendehe bedeutet. Also ich musste wegziehen und es war schon klar, dass wir dann 2 Jahre Wochenendehe führen. Ja, jetzt, ich fand meinen Plan ganz gut, nur bin ich halt nicht schwanger geworden. Und so habe ich tatsächlich im September 2006 mein Referendariat angefangen. Und dazu musste ich nach Kulmbach ziehen. Und ja, ich weiß nicht, wie gut ihr da Bescheid wisst, aber das Referendariat an sich ist schon echt eine große Herausforderung. Und wenn man dann noch so mit sich kämpft, ob man es überhaupt machen möchte und dann auch noch Wochenendehe führt und eigentlich auch denkt, ich möchte jetzt ein Kind, dann ist das einfach nochmal Herausforderung hoch 3. Ne? Und dazu kam, ich habe mir das gar nicht zugetraut. Also ich habe mir gedacht, ich kann gar nicht vor Menschen reden, ich kann nicht von der Klasse reden, was machst du hier? Ich habe mich wie im falschen Film gefühlt. Ich habe echt gedacht, das kannst du gar nicht, was du jeden Tag machst. Ne? Und ich bin jeden Tag dahin. Ja, warum habe ich denn weitergemacht? Ich meine, Kind hin oder her, aber man kann ja auch so ein Referendariat abbrechen. Zum einen war das so, ich habe wirklich von Gott her gefühlt, ich bin am richtigen Platz. Das Krasse war, wir waren 12 Referendare und davon waren wir 3 Christen. Also so wirklich wiedergeborene, überzeugte Christen. Ja? Und das waren echt total wie soll ich sagen, also die waren Stützen, genau, die hat Gott mir einfach vorbereitet. Ja, und zum anderen habe ich halt so gedacht, naja, die Prüfer, die werden schon merken, dass ich das nicht kann, dass ich hier fehl am Platz bin und dann schmeißen die mich halt hier raus und ich gehe halt mit erhobenem Haupt, weil ich habe es versucht. Man hat uns auch gleich zu Beginn gesagt, wenn sie in so einer Lehrprobe eine 3 kriegen, dann haben sie eine sehr gute Stunde gehalten, bei einer 2 eine überdurchschnittlich gute und bei einer 1 eine überdurchschnittlich sehr gute Stunde, aber das kommt so gut wie nie vor. Also habe ich gedacht, na dann kriege ich meine 5 und gehe. Dann habe ich meine erste Stunde gehalten, meine erste Lehrprobe, ja, und ich habe eine 1 bekommen. Und ich habe gedacht, ich glaube, die haben mich verwechselt. Also ich glaube, ich habe die gute Note von jemand anders bekommen und jemand anders hat meine schlechte Note bekommen. Also es war wirklich so mein Gedanke. Und dann war auch noch die Begründung, weil ich eine außergewöhnliche Lehrerpersönlichkeit zu dem Zeitpunkt habe. Und ich habe gedacht, die meine nicht mich? Das kann gar nicht sein. Wenn die mal in mich reingucken würden, wie es da wühlt, irgendwie passt das nicht zusammen. Ja, und so ging das weiter. Also ich habe tatsächlich lauter gute Noten bekommen von ganz verschiedenen Prüfern. Und ich habe also genau deswegen weitergemacht, weil ich dachte, entweder die haben Unrecht oder ich habe Unrecht. Aber irgendwie stimmt da nicht. Ja, und und dann kam halt natürlich dieser Kinderwunsch dazu, weil auf der einen Seite hatte ich schon Erfolg und das hat mich auch angetrieben, aber auf der anderen Seite ist halt der Alltag trotzdem recht herausfordernd. Und dann habe ich gedacht, hätte ich ein Kind, könnte ich ja das Ganze beenden, ne? Also könnte ich ja fliehen aus der Situation. Ja, und mein Mann übrigens, der meinte wieder, naja, wenn man was angefangen hat, dann sollte man das auch zu Ende machen. Ja. Naja, und dann kam der 25. April 2007. Ich hatte an dem Tag eine Freundin in Bayreuth besucht und war dann unterwegs nach Kulmbach, also da, wo ich damals gewohnt habe, ungefähr um 18 Uhr im Zug. Und mein Mann, der hat damals schon in der Nähe von Aschaffenburg gearbeitet, aber wir haben noch hier in Würzburg gewohnt und der ist auch gegen 18 Uhr von der Arbeit mit dem Zug heimgefahren. Und ich sitze da im Zug und dann kommt so ganz plötzlich eine Frage in mir auf, was erhoffst du dir eigentlich vom Leben? Und die Frage, die kam so relativ unverhofft und noch bevor ich dir eine Antwort drauf geben konnte, hat sich so von meinem inneren Auge einfach eine kleine Szene abgespielt. Ich habe gesehen, wie ich in einem Garten gestanden bin, mit einem Wasserschlauch, und ich habe so den Rasen bewässert. Und dann kamen zwei Kinder aus dem Haus, das war ein Mädchen und ein Junge. Und dann habe ich die Kinder so ein bisschen bespritzt. Und dann kam mein Mann aus dem Haus und wir drei haben uns dann gegen ihn verbündet, haben dann versucht, ihn nass zu machen. Aber weil er natürlich der Stärkste von uns allen war, hat er uns also überwältigt, hat uns den Wasserschlauch entwendet und hat uns von Kopf bis Fuß alle drei nass gespritzt. Und wir sind dann alle zu viert Arm in Arm ins Haus gegangen, klatschnass. Und ich weiß noch, dass, ja, dass wir einfach sehr glücklich waren. Das war so eine, also ich erzähle euch das jetzt, aber das war wirklich so eine Sekunde oder so zwei Sekunden, wie sich dieser Film so bei mir abgespielt hat. Und als ich das so beobachtet habe, diese Szene, habe ich gedacht, wortwörtlich, ja, genau das will ich vom Leben. Und was für mich neu war, war, dass ich so in dieser Vision, in diesem Bild, hatte ich eine ganz starke Liebe zu meinem Mann bekommen. Also stärker, als ich sie bis dahin kannte. Naja, nachdem er ja der Meinung war, ich soll etwas zu Ende bringen, was ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich erzähle mal lieber nichts davon. Also ich habe das ja auch nur so wahrgenommen, ich habe mir da noch nichts weiter bei gedacht. Als wir dann abends telefoniert haben, sagt er zu mir, als ich heute auf dem Heimweg war, ist was ganz Interessantes passiert. Ich saß im Bus oder Zug, kurz nach 18 Uhr, und in mir kam ganz plötzlich die Frage auf, was erhoffst du dir eigentlich vom Leben? Und ich habe die Luft angehalten. Und dann sagt er, und noch bevor ich eine Antwort geben konnte, hat sich vor meinem inneren Auge eine kleine Szene abgespielt. Ich habe dich auf einer Wiese gesehen. Und unser Kind, es war ein Mädchen, das mit schwarzbraunen Haaren, also so wie ich, das kam auf dich zugelaufen. Und ich, also er hat zu mir gesagt, du bist in die Hocke gegangen, hast deine Arme ausgebreitet und unser Kind ist in deine Arme gelaufen. Und er hat gesagt, ich habe die Szene beobachtet und habe mir gedacht, ja, genau das will ich vom Leben, wortwörtlich. Und er hat gesagt, ich habe in dem Moment eine viel stärkere Liebe zu dir empfunden, als ich sie bisher kenne. Und es war so krass, also für mich war das so krass, wir waren zur selben Zeit, aber an ganz unterschiedlichen Orten unterwegs und wir haben eine Vision von Familie bekommen, so gleichzeitig. Ja? Und es gab dann noch keine Diskussion mehr von zu Ende bringen und nicht, ja, sondern wir waren uns einfach einig, Gott hat uns beiden eine Vision für Familie gegeben. Und das muss ich dazu sagen, es gibt ja so Paare, die sind immer harmonisch, ja? Die fühlen und denken immer gleich, also soll es geben. Aber wir sind nicht so. Wir müssen alles ausdiskutieren. Wir müssen alles erklären. Ich würde mir so oft wünschen, wir würden öfter gleich fühlen und denken, ja, was ist nicht so. Aber in dem Moment, irgendwie hunderte von Kilometern getrennt, hatten wir wirklich die gleichen Gedanken und Gefühle. Das war schon sehr krass. Und also wir haben schon gemerkt, okay, das war irgendwie Gott, der einfach gesagt hat, jetzt ist einfach Familie für euch dran. Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass es mehr war als einfach nur ein Reden von Gott. Es war nämlich eine Verheißung. Ja, also jetzt weiß ich sicher, wenn ich jetzt schwanger werde, kann ich das Referendariat abbrechen. Ist aber nicht passiert. Also ich habe mein Referendariat zu Ende gemacht, alle zwei Jahre durchgezogen und habe mein zweites Staatsexamen gemacht. Und naja, ich meine, wir haben Wochenendehe geführt, zwei Jahre. Man hat irgendwie viel Stress im Job und ja, also es hat uns jetzt vielleicht auch nicht so verwundert, dass es nicht geklappt hat jetzt mit Kindern. Aber man steht ja dann schon wieder vor so einer Entscheidung. Was macht man denn jetzt weiter? Wie gestaltet man sein Leben denn weiter? Und für mich war klar, wenn ich jetzt in den Staatsdienst gehe, da hatte ich mich schon erkundigt, dann hätten wir weiterhin Wochenendehe führen müssen. Und da haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt Familie und wir haben es dann so entschieden, dass ich eine einjährige Auszeit beantragt habe. Und halt zu Hause dann sein konnte. Und ich habe dann in diesem Jahr habe ich dann viel bei uns in der Gemeinde mitgearbeitet. Ich habe Klavierstunden gegeben, ich habe irgendwie eine Elternzeitvertretung am Gymnasium gemacht. Aber grundsätzlich wollten wir halt schon darauf warten, jetzt wirklich ein Kind zu bekommen. Ja, es verging ein Monat, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und kein Kind unterwegs. Und es war dann wirklich so, dass ich mich ja auch schon wieder entscheiden musste, was mache ich denn in einem Jahr? Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass ich mich schon wieder entscheiden muss, ja. Aber die Frage war, was mache ich denn nach dieser Auszeit? Ich muss ja irgendwie weitermachen, ich kann ja nicht irgendwie ewig zu Hause sitzen und darauf warten, dass ich schwanger werde, ja. Und Ja, es ist ja so, wenn man als Paar über Kinder nachdenkt, dann macht man sich ja auch Gedanken über Namen. Und also wir hatten einen Mädchennamen zu der Zeit und wir hatten einen jungen Namen, der uns gut gefallen hat. Das war nämlich Gabriel. Und Gabriel kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Mann Gottes oder Held Gottes. Und ich hatte dann einfach so die Frage, darf ich denn überhaupt für ein Kind beten? Weil Gott weiß ja, was das Beste für mich ist. Also darf ich dafür beten oder nicht? Und dann sind wir an einem Sonntag in einen Gottesdienst gegangen. Da sind wir zum zweiten Mal erst hingekommen. Wir waren da noch ganz neu. Und nach dem Gottesdienst kam ein Mann auf mich zu und auf meine Gesprächspartnerin, wollte sich eigentlich verabschieden. Ich hatte den Mann noch nie gesehen vorher. Der hat sich mir auch nicht vorgestellt, wie er heißt oder so. Der hat zu mir einfach nur gesagt, hast du dir schon mal überlegt, dass jeder Mann Gottes in der Bibel von Gott erbeten wurde? Und ich war total platt. Also seit zwei Wochen frage ich so die Frage in mir rum, darf ich für ein Kind beten? Und jetzt sagt der Mann Gottes. Und Gabriel bedeutet Mann Gottes, ja. Und es war für mich so krass. Und ich stand so da und dachte mir, ja, jetzt schenkt Gott uns ein Kind. Krass, ne? Also irgendwie war das so für mich ganz klar. Er wusste später gar nicht mehr, dass er das so zu mir gesagt hatte. Aber für mich, ich war so in dem Moment so geplättet. Ja, nur waren mein Mann und ich etwas irritiert davon, dass das halt ein Junge war. Weil ich hatte ein Mädchen gesehen, als erstes Kind mit einem Jungen. Und mein Mann hatte auch ein Mädchen gesehen in seiner Vision. Ja, und seit diesem Erlebnis im Zug waren inzwischen zwei Jahre vergangen. Wir haben uns dann überlegt, dass wir halt unsere Kinderlosigkeit medizinisch abklären lassen wollen. Ja, und dann habe ich damit angefangen und habe auch eine Bauchspiegelung gemacht und alles Mögliche, aber es war eigentlich alles in Ordnung. Ja, und bei meinem Mann war es dann schon etwas komplizierter. Also ich weiß nicht, wie gut ihr euch da so auskennt, aber man steht einfach vor Entscheidungen, wo man nicht weiß, wie entscheide ich. Wir wussten zum Beispiel von Freunden, die haben auch ein Spermiogramm machen lassen, also eben die Samenzellen untersuchen lassen. Und die haben zu uns gesagt, ja, in dieser Kabine läuft ein Porno. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, ich will mich nicht versündigen, wegen so einer Sache halt, ne? Also wegen so einer ärztlichen Untersuchung. Und dann stehst du schon als Paar echt an so einer Grenze, wo du denkst, was können wir denn vertreten? Also was, wie weit können wir das irgendwie gemeinsam gehen? Also gerade auch für ihn, ja. Ja, und wir haben dann schließlich eine Möglichkeit gefunden, wie man das hätte untersuchen können. Und haben dann da einen Arzt gefunden, der mit uns da einen ganz guten Weg gegangen ist. Und am Tag vor der Untersuchung, da hatten wir eine Familienfeier gehabt. Und wir haben darüber überhaupt nicht gesprochen. Also für uns war das auch noch irgendwie, das war noch nicht so, dass wir dachten, oh, wir haben jetzt ein Problem mit Kinderlosigkeit oder so. Ja, das war einfach, wir wollen mal gucken, was los ist. Und wir hatten auch in der Familie überhaupt nicht drüber gesprochen. Also man will ja irgendwie auch, dass alle überrascht sind, wenn man schwanger ist, ja, und ich wollte da nicht gern drüber, also das zum Thema machen. Und wir haben dann diese Familienfeier gehabt und beim Verabschieden sagte meine Mama, flüsterte mir ins Ohr, ich habe heute von Gott ganz stark den Eindruck bekommen, dass du bald schwanger wirst. Und ich so, oh Mama. Also ich habe echt so total eiskalt reagiert, ne? Ich wollte es halt von meiner Mama nicht unbedingt hören. Aber auf der anderen Seite wusste ich ganz genau, das, was der Arzt morgen sagt, das wird nichts Gutes. Und so war das auch. Sie wusste ja nicht, dass wir eben eine medizinische Untersuchung haben. Ich habe ihr auch nichts davon gesagt an dem Tag. Ja, und am nächsten Tag hat der Arzt dann im Prinzip gesagt, ja, die Samenzellen sind zeugungsunfähig. Es sind zu wenige, die sind zu langsam und die sind verformt. Also die Köpfe sind verformt. Und für mich war das so, ach ja, lass mal den Arzt reden. Gott hat gesagt, ja, ich werde bald schwanger. Und jetzt erst recht, also jetzt erst recht ein Wunder für mich. Ich war total gefasst. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, ja, dass meine Mama mir das am Tag vorher gesagt hat. Aber ich war echt so ganz relaxed in dem Moment und habe gedacht, jetzt erst recht. Ja, und dann so ein paar Tage später bin ich aufgewacht und hatte so eine Liedmelodie im Kopf und habe mir dann so beim Zähneputzen gedacht, ja, was singe ich denn da überhaupt? Und dann war das so das Lied, bei Gott ist nichts unmöglich und Wunder sind normal. Da habe ich gedacht, ja, Wunder sind normal, super, alles gut, ja, lass doch den Arzt reden. Ja, und wenn dann wieder ein Monat vergeht und wieder ein Monat vergeht, dann lässt so die Euphorie auch ein bisschen nach, ne? Und dann bin ich auch mal in so einer nicht so guten Situation aufgewacht und hatte im Kopf, und wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verlieren, dann heb den Blick und sieh, dein König kommt. Da habe ich gedacht, ja, das war Gott. Also Gott kann ja durch Lieder reden, ja? Aber hoffentlich war er das auch, ja, und nicht nur meine Gedanken. So. Ja, und die Geschichte von Abraham und Sarah, die kannte ich inzwischen in- und auswendig und habe mir gedacht, naja, so lange möchte ich echt nicht warten, wie die gewartet haben. Und ich war halt immer noch in diesem Prozess, was mache ich mit meinem Leben? Also, wie geht's weiter? Ja? Und dann habe ich etwas getan, da bin ich nicht stolz drauf, aber das kann man vielleicht auch echt nur verstehen, wenn man weiß, dass ich so in dieser Entscheidung war. Ich habe Gott ein Ultimatum gestellt. Ich habe gesagt, du hast jetzt noch 2 Monate Zeit, irgendetwas zu machen. Und wenn du nichts tust in diesen 2 Monaten, dann weiß ich, dass diese ganzen Visionen, das war alles nicht von dir, das kann man alles psychologisch erklären, das war alles irgendwie eingebildet, keine Ahnung, aber das hat mit dir nichts zu tun. Und der letzte Tag meines Ultimatums war der 30. Juni 2009. Und wir waren da am Ende, also Ende Juni waren wir auf einer Gemeindefreizeit und müsste der 27. Juni sein, kam dann ein Ältester aus der Gemeinde auf mich zu, eben bei dieser Freizeit, und sagte, er hat also am Morgen gebetet und hat Gott gefragt, wofür er beten soll. Und Gott hat gesagt, ja, für Erich und Luisa. Und da hat er gesagt, wieso für die? Da ist doch alles okay. Er kannte uns noch nicht so lange. Und dann hat er Gott gefragt, wofür er konkret beten soll. Und dann hörte er so in seinem Herzen Kinderwunsch. Und da war er erstmal schon ganz schön platt. Also er hat mich auch ganz vorsichtig gefragt, darf ich dich mal was fragen? Und als er dann angefangen hat zu beten für uns, dann hatte er den Eindruck, dafür zu beten, dass die toten Samenzellen wieder lebendig werden. Und als er mir das so Stück für Stück erklärt hat, also ich bin natürlich total zusammengebrochen, weil das war ja genau so. Also Gott hat ihm das wirklich ganz genau so gezeigt, ja. Und eigentlich wollten dann die Leiter der Gemeinde für uns beten bei dieser Freizeit. Das hatte sich irgendwie nicht ergeben. Und die haben erst ein paar Tage später für uns gebetet. Und zwar am 30. Juni, also an diesem letzten Tag von meinem Ultimatum, ja, haben die für uns gebetet. Und für mich war das so krass, weil, ich meine, wer bin denn ich, dass ich Gott ein Ultimatum stellen kann? Ich bin ein Staubkorn im Universum, ja. Aber was mich bis heute so berührt, wer ist denn Gott, dass er darauf eingegangen ist? Was für ein Gott? Also das ist wirklich so, dass mich das bis heute total rührt. Ja, naja, und also ich musste mich ja auch berufsmäßig entscheiden. Und auf der einen Seite habe ich gedacht, ist es natürlich seltsam, zu Hause zu sitzen und auf eine ärztlich unmöglich gesehene Schwangerschaft zu warten. Und auf der anderen Seite ist es genauso seltsam, sich irgendwo zu bewerben, wieder arbeiten zu gehen und am liebsten diesen Arbeitsplatz wieder zu verlassen, weil Gott eine Schwangerschaft verheißen hat, ja, ein Kind verheißen hat. Und also das ist wirklich so, in so einer Situation kann man nur in der Gegenwart leben. Also kann man nur aus der Situation entscheiden. Und ich hatte dann zum Glück die Möglichkeit, an einer privaten Realschule in Aschaffenburg zu unterrichten, ein Jahr. Danach bin ich auf eine staatliche gewechselt, bin auch noch verbeamtet worden, also habe das ganze volle Programm mitgenommen. Ich muss auch sagen, dass ich meinen Job wirklich sehr geliebt habe zu der Zeit. Also das hat Gott schon gut gemacht, dass ich das gemacht habe. Manchmal vermisse ich den jetzt auch. Ja, und dann kam noch sowas dazu. Ich habe immer eine sehr schmerzhafte Regelblutung gehabt. Und in dieser Zeit hat sich manchmal meine Periode um Wochen, teilweise um genau einen ganzen Zyklus verschoben. Exakt auf den Tag. Und ich weiß nicht, wie viele Schwangerschaftstests ich in der Zeit gemacht habe. Und ich habe gedacht, die sind alle kaputt. Ich muss schwanger sein. Es geht ja gar nicht anders, ja. So, und dann setzt meine Periode ein. Schön schmerzhaft, wie immer. Und genau an diesem Tag erfahre ich von irgendeiner, die schwanger geworden ist. Und weil es so schön war, wiederholt sich das sofort wieder, hat sich das sofort wieder wiederholt. Genau diese 3 Sachen, ja, also um Wochen verzögert, fast einen ganzen Zyklus verzögert, Schmerzen, ich liege auf dem Sofa mit meiner Wärmflasche und ich erfahre, dass irgendjemand mal wieder schwanger geworden ist. Und das Ganze nochmal. Dreimal hintereinander. Also das war schon sehr, sehr krass. Und das hat mich auch an einen totalen Tiefpunkt gebracht. Das war dann schon so, dass ich gesagt habe, Gott, warum tust du mir das an? Warum alles auf einmal? Und dann mehrmals hintereinander. Du hast mir doch eine Verheißung gegeben. Ich habe dich gar nicht gebeten, mir irgendwas zu geben. Du hast mir dieses Bild gegeben. Und mein Mann. Und war das mein Wunschdenken? Habe ich falsch interpretiert? Habe ich irgendwas falsch verstanden? Und wenn das alles so kompliziert war, was nützt mir denn eine Beziehung zu Gott, wenn das alles so kompliziert ist? Irgendwie, ich will ja Gottes Stimme hören. Ich will ja seinen Worten glauben. Aber wenn das nicht funktioniert, was habe ich denn davon? Ja? Wenn ich davon ausgehen muss, dass ich mich verhört habe, dass, keine Ahnung, ich irgendwas falsch verstanden habe, dann bringt mir das alles nichts. Und wenn Beziehung zu Gott so kompliziert ist, was habe ich dann davon? Was bringt es mir, ihm zu ehren, ihm zu dienen, mit ihm zu gehen? Und ja, ich lag da auf dem Sofa mit meiner Wärmflasche und mit meinem Zorn. Und ich habe angesichts dieser ganzen Fragen zu Gott gesagt, ich hasse dich. Warum tust du mir das an? Warum gibst du mir eine Verheißung und quälst mich dann so? Hätte ich dieses Bild gar nicht, könnte ich mein Leben leben. Aber ich habe da so ein Bild in meinem Kopf. Und wenn ich das nicht hätte, wäre mein Leben einfacher. Und ich habe dann gesagt, weißt du, am liebsten würde ich nicht mehr an dich glauben. Und trotzdem wusste ich im gleichen Moment, wenn ich nicht mehr an Gott glaube, dann habe ich gar keine Hoffnung mehr. Dann ist alles verloren. Und es war so ein totaler Tiefpunkt, das ist auch etwas, echt, das ist mir wirklich peinlich, euch das zu sagen, dass ich das so zu Gott gesagt habe. Aber in dem Moment, und das ist wieder das, was mich so rührt, das war eigentlich meine tiefste Gottesbegegnung, die ich hatte. Ich habe nämlich fast körperlich gespürt, wie Gott mich umarmt hat. Und ich habe dann noch so gesagt, also ich wie so ein bockiges Kind, ja, das strampelt und Gott umarmt mich. Und ich habe noch gesagt, Gott, warum tust du das? Ich habe dich gerade so beleidigt. Ich bin es gar nicht wert, dass du mich umarmst. Ja? Und dann hat Gott einfach zu meinem Herzen gesagt, ja, weil ich dich liebe. Und ja, das war schon krass. Also das hat mich dann schon echt, ja, da sind Tränen geflossen. Ja. Und was mir einfach so wichtig ist, jetzt auch unabhängig von euren Geschichten, ich weiß nicht, in was für einer Situation ihr so seid oder was ihr für Kämpfe mit Gott habt, aber es gibt so dieses Lied, aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Ne? Und dann gibt es diese Stelle, an deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. Und das ist mir so wichtig, das ist mir auch heute so wichtig, wenn ich an Gottes Hand bin, dann kann ich fallen. Dann kann ich ihn auch mal anklagen und zornig sein, solange ich an seiner Hand bleibe. Weil er wird mich nie loslassen, wenn ich nicht loslasse. Und das ist mir bis heute so was ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles. Ich kann an Gottes Hand fallen. Solange ich das an seiner Hand tue, ist alles gut. Ja, und nach diesem Erlebnis war das so, dass ein innerer Heilungsprozess begann. Das war nicht so, dass ich jetzt irgendwie von heute auf morgen total heil war. Aber es begann so ein Heilungsprozess, wo ich angefangen habe, einfach Gottes Liebe wieder mehr zu vertrauen. Und zu vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint. Dass Gott auch zu mir gut ist. Dass Gott gut ist, ja, zu allen anderen, ja. Aber er ist auch zu mir gut. Egal, ob mein Kinderwunsch in Erfüllung geht oder nicht. Gott ist zu mir gut. Und in Psalm 23, da heißt es, ja, kennt ihr alle, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe dann einfach für mich beschlossen, wenn das so ist, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wenn das Wort Gottes sagt, mir wird nichts mangeln, dann ist das die Wahrheit. Und wenn ich mein Kind als, oder fehlendes Kind als Mangel empfinde, dann ist das ein Gefühl. Aber Gottes Wahrheit ist, mir wird nichts mangeln, weil er mein Hirte ist. Und das war so eine Grundsatzentscheidung, die habe ich getroffen. Und da habe ich gesagt, so ist das. Das ist die Wahrheit. Mir wird nichts mangeln. Egal, ob ich ein Kind habe oder nicht. Wenn Gott sagt, ich bin dein Hirte und ich sorge für dich und ich fülle allen Mangel aus, dann ist das die Wahrheit. Es war nicht so, dass, also meine Gefühle, die haben sich dieser Wahrheit mehr oder weniger untergeordnet. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Aber es war so eine Grundsatzentscheidung vom Kopf. Und die hat mir schon auch echt geholfen. Ja, und also mein innerer Heilungsprozess, der war jetzt nicht so, sondern tendenziell ansteigend, aber so. ja, in Kurven, also mit Hoch und Tief. Und ich war dann schon nochmal an so einem Tiefpunkt. Und da habe ich so zu Gott gesagt, weißt du, ja, ich lag wieder auf dem Sofa mit der Wärmflasche. Und ich habe so zu Gott gesagt, weißt du, mich verstehst du nicht. Du verstehst ja ganz viel Leid auf der Welt. Du warst ja als Mensch hier auf der Welt. Aber du warst als Mann auf der Welt. Du warst nicht als Frau auf der Welt. Du weißt nicht, wie es ist, eine schmerzhafte Periode zu haben, Schmerzen auszuhalten, die man nicht aushalten will, ein Kind zu wollen, das man nicht kriegt. Du weißt es nicht, weil du ein Mann warst. Ja, und dann ist was ganz Krasses passiert. Dann hat Gott mich nämlich auf Golgatha geführt, so in meinem Geist. Und ich war auf Golgatha und Jesus war auf Golgatha. Jesus hing am Kreuz und ich war auf Golgatha. Und sonst war keiner auf Golgatha, keine Soldaten, keine Menschenmenge, nur ich und Jesus. Und ich habe da gekniet und war einfach, ja, so da in meinem Schmerz. Und in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Gott weiß, wie es ist, ein Kind loszulassen. Ich musste einen Kinderwunsch loslassen. Gott hat seinen eingeborenen Sohn losgelassen. Und er hat es gemacht für mich, für dich, einfach für diesen ganzen Mist auf dieser Welt. Er weiß, wie sich das anfühlt, ein Kind loszulassen. Wenn es bei mir halt auch nur ein Kinderwunsch war. Aber für mich war das so entscheidend, dass Gott fühlt, was ich fühle. Das war für mich so wichtig. Ich muss ihm nichts erklären. Ich muss ihm nicht erklären, wie sich das anfühlt. Er weiß es, er fühlt es. Das war so das eine. Und das andere, ich habe Jesus angeschaut und so, als hätte Jesus durch seinen Blick zu mir gesagt, weißt du was, ich habe so viele Kinder und ich habe sie doch nicht, weil sie von mir weglaufen, weil sie mir den Rücken zukehren. Und in dem Moment ist es mir wirklich wie so, es war wie so eine Erleuchtung. Ich wusste, Jesus hängt am Kreuz, weil Gott einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Weil da die Sünde ist, die einfach zwischen ihn trennt von den Menschen. Und Jesus hängt da, weil Gott einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Und das war, also ich habe einfach so gespürt, dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der versteht mich. Es gibt so viel Leid, es gibt Krieg und Terror und so, ja. Und ich habe halt einen unerfüllten Kinderwunsch, ja. Aber das war für Gott wichtig. Das war für ihn total wichtig. Und das, also mich hat es so mit Ehrfurcht erfüllt, dass dieser Gott einfach fühlt, was ich fühle. Und dieses Bild ging noch so ein bisschen weiter. Ich habe dann gewusst, dass Jesus ja auferstanden ist. Also Golgatha ist so der Ort des größten Schmerzes. Aber ich habe dann noch so in diesem Bild gesehen, wie dann Jesus nach der Auferstehung so an das leere Kreuz so angelehnt ist. Ja, so die Arme verschränkt hat, so in einem weißen Gewand sich an das leere Kreuz anlehnt und sagt, weißt du, ich bin hier gestorben, damit du frei sein kannst. Ja, das Kreuz ist leer. Und ich habe halt gesehen, wie ich auf diesem Hügel Golgatha getanzt habe. Und das war einfach so der Ort für mich auch heute, wo der größte Schmerz und der größte Sieg aller Zeiten miteinander verbunden sind. Ja, und in dieser Stunde auf dem Sofa ist ein Lied entstanden. Das war nicht so, dass das Lied irgendwie, dass ich dachte, ich muss das alles verarbeiten und schreibe da mal ein Lied oder so, sondern das ist mir geschenkt worden. Das war so ein Lied, das ist mir geschenkt worden. Und ich versuche das jetzt zu singen. ja, manchmal bin ich bis heute noch sehr berührt, aber ich hoffe, ihr könnt den Text verstehen. Und ich wünsche mir einfach, dass wenn ihr jetzt das Lied hört, also natürlich könnt ihr jetzt so meine Geschichte da drin wieder irgendwie finden, aber ich weiß nicht, in was für einer Situation du heute bist. Das Lied heißt Nur ich und du auf Golgatha. Und vielleicht, ich weiß es nicht, wo du heute stehst. Aber vielleicht ist das Lied jetzt auch eine Zeit, wo du Jesus auf Golgatha begegnest. Und vielleicht wird die eine oder andere Frage geklärt für dich.